Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Das gedämpfte Geräusch von Schutt hallt durch die Überreste der alten Kapelle. Staub wirbelt in der Luft und jeder Atemzug ist schwer und muffig. Überall sind Arbeiter, die mit gesenkten Köpfen durch die Ruinen streifen, zwischen den Steinen, den geborstenen Holzbalken und den Überresten der Zerstörung, die das deutsche Bombardement hinterlassen hat.
Benjamin ist einer von vielen, die hier sind, um aufzuräumen. Er bückt sich und greift nach einem schweren Steinbrocken. Er hebt ihn an und schnauft leise, während der Staub aufsteigt und seine Augen tränen lässt. Unter der Maske, die er trägt, fühlt sich sein Atem stickig an. Die alten Steine der Kapelle sind so schwer, dass er immer wieder eine Pause machen muss. Aber die Arbeit muss ja weitergehen.
Als er den nächsten großen Stein vom Boden hochhebt und beiseite zieht, hält er plötzlich inne. Darunter liegt etwas. Ein Anblick, der selbst in dieser zerstörten Stadt nicht zur Routine geworden ist und jedes Mal einen Schauer über den Rücken jagt. Knochen.
Menschenknochen, die zwischen den Trümmern hervorlugen. Ein Skelett oder das, was davon übrig ist. Denn einige Teile fehlen. Der Schädel liegt lose daneben. Benjamin schüttelt den Kopf. Seine Augen sind müde und beinahe schon abgestumpft. Schockiert ist er nicht. Nicht mehr. Seit jenem Septemberabend, als die Bomben auf London niedergingen, hat er solche Entdeckungen schon oft gemacht. Zu viele Male.
Überall in der Stadt liegen noch immer die Toten begraben. Unter Trümmern, die niemand vollständig durchsucht hat. Die Person unter dem Stein in der Kapelle ist nur ein weiterer Körper. Ein weiteres Opfer.
Oder etwa doch nicht?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann.
Willkommen zurück. Und was ich mich ehrlich gesagt immer frage, wenn wir so historische Fälle behandeln, was magst du eigentlich mehr? Wirklich diese historischen Fälle oder doch neuere? Mit neuer meine ich jetzt vielleicht so alles ab 2000?
Okay, gute Frage. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, eher sagen, die neueren, in Anführungsstrichen. Es kommt drauf an, wie historisch der Fall ist. Also, wir hatten ja auch schon mal Fälle 1800 noch was oder so, und die sind mir ein bisschen zu weit weg. Und ich glaube, es liegt daran, dass man sich ein bisschen mehr mit denen identifizieren kann, die vielleicht ein bisschen näher an der Gegenwart sind, oder? Wie geht's dir?
Ja, das ist ein guter Punkt mit diesem Identifikationsaspekt, den habe ich ehrlich gesagt so auch noch gar nicht gesehen. Ich habe für mich immer so gedacht, und deswegen freue ich mich auch auf den heutigen Fall, wie man sich natürlich auf so einen True-Crime-Fall irgendwie freuen kann, aber so auf dieses Historische, einfach weil du so einen Spiegel, so einen Blick in die Vergangenheit werfen kannst und generell diese alte Welt nochmal wieder neu aufleben lassen kannst und da einfach mehr drüber lernen kannst.
Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich das Ganze jetzt auch wieder ein bisschen aus der Recherchebrille gesehen, weil ich sag mal, je aktueller der Fall ist, desto mehr Material gibt es ja auch. Also vor allem Videomaterial, was du dir dann anschauen kannst. Aber wie weit reisen wir denn heute eigentlich zurück?
Wir reisen knapp 80 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und zwar in das London der 40er Jahre. Das ist ein ziemlich unsicherer Ort. Denn seit 1940 befinden sich Deutschland und Großbritannien ja im Krieg und die englische Hauptstadt wurde seit September 1940 immer wieder bombardiert. 57 Nächte hintereinander attackiert die deutsche Luftwaffe die Stadt zu Beginn.
Insgesamt dauert der sogenannte Blitz 9 Monate. Die Menschen der Stadt verlieren ihre Häuser und Wohnungen und im schlimmsten Fall ja sogar ihr Leben. Jede Nacht oder, wenn es ganz speziell Bombenalarm gibt, dann bringen sie sich in den Bunkern der Stadt in Sicherheit.
Aber die Londoner halten zusammen. Es entsteht der sogenannte Blitz-Spirit, das typische britische Durchhaltevermögen. Und genau damit beginnen die Menschen 1942 den Wiederaufbau der Stadt. Der Krieg ist zwar immer noch nicht vorbei, aber das Geschehen des Zweiten Weltkriegs hat sich eher nach Russland verlagert. Und so werden in London die Trümmer beseitigt und die Stadt wieder aufgebaut.
Auch am 17. Juli 1942. Dort, wo früher die Baptist Chapel im Süden Londons stand, da sind nur noch Trümmer übrig. Und darunter findet einer der Arbeiter an jenem Freitag die Überreste eines Menschen. Was nicht ungewöhnlich ist, denn zur Zeit der Bombenangriffe kamen ja Tausende ums Leben und immer noch gelten viele Menschen als vermisst. Die Arbeiter der Kapelle rufen die Polizei. Die Ermittler bringen die menschlichen Überreste dann in die Gerichtsmedizin, um sie zu identifizieren und die Todesursache zu klären. Das ist damals Protokoll und muss bei jeder gefundenen Leiche auch so gemacht werden.
Besonders zur Zeit des Krieges werden in den Krankenhäusern viele Gerichtsmediziner gebraucht, um die Opfer von Bombenangriffen zu identifizieren. Einer von ihnen ist Dr. Keith Simpson. Er soll die Leiche untersuchen, die in der Kapelle gefunden wurde. Aber die Person zu identifizieren wird schwierig. Das weiß der Mediziner auf den ersten Blick. Einerseits, weil weder Kleidung noch andere Objekte bei der Leiche gefunden wurden, andererseits, weil die Überreste stark verwest sind. Die Leiche ist übel zugerichtet und größtenteils verbrannt.
Aber einen ersten Erfolg kann Dr. Simpson gleich zu Beginn der Autopsie erzielen. Die Tote ist nämlich eine Frau. Denn der Arzt entdeckt in der Beckenhöhle der Toten die Gebärmutter. Ein weiteres Detail, das später noch wichtig wird: Dr. Simpson findet einen Tumor in der Gebärmutter.
Aus dem generellen Zustand der Toten schließt Dr. Simpson, dass die Frau vor 12 bis 18 Monaten gestorben sein muss. Also zur Zeit des Blitzes und der vielen Bombenangriffe auf London. Es liegt also nahe, dass die Tote ebenfalls ein weiteres der vielen Bombenopfer ist, die Dr. Simpson in den letzten Jahren untersucht hat. Aber dann entdeckt er die seltsamen Details.
Da ist zum einen der Schädel der Toten. Der wurde vom Körper abgetrennt. Ebenso wie die Arme und Beine. Viele Bombenopfer haben abgetrennte Körperteile. Aber Dr. Simpson hat Verletzungen wie bei dieser Toten noch nie gesehen. Die Arme sind an den Ellenbogen durchtrennt. Sauber und präzise. Genau wie die Beine an den Knien. Zu sauber und präzise für einen Bombenangriff. Ohne Arme und Hände hat der Mediziner auch keine Möglichkeit, die Frau über ihre Fingerabdrücke identifizieren zu lassen. Und DNA-Profile gibt es damals ja auch noch nicht.
Dr. Simpson sieht sich die Überreste der Toten genauer an. Der Schädel ist zwar verbrannt, aber er kann am Hinterkopf winzige Reste der Kopfhaut ausmachen und findet daran sogar ein paar wenige Haare. Unter dem Mikroskop kann er erkennen, dass diese dunkelbraun und grau sind. Dr. Simpson schätzt unter anderem deswegen, dass die Frau zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein muss. Einen weiteren Hinweis auf die Identität der Frau findet der Arzt im Oberkiefer. Der Unterkiefer fehlt zwar, aber der Mediziner stellt am Oberkiefer einige Zahnabdrücke sicher und vermerkt bei seiner Untersuchung, dass die Frau wahrscheinlich einen Zahnersatz getragen hat, der jetzt allerdings fehlt.
Werbung. Mein Tag startet eigentlich immer erstmal mit jeder Menge Kaffee, bevor es dann in die intensive True-Crime-Fallrecherche geht oder ich die neueste Folge für euch schneide. Aber seit ein paar Wochen kommt da neben Hafermilch noch ein anderes Produkt, nämlich das des heutigen Partners mit rein, nämlich das Collagen-Plus-Pulver von Glow 25. Ich bin jetzt 33 und es ist so, dass ab Mitte 20 die körpereigene Kollagenproduktion nachlässt. Kollagen ist aber ein wichtiges Strukturprotein im Körper und verantwortlich für ein starkes Bindegewebe, für feste Nägel und auch für eine strahlende Haut zum Beispiel, was ich alles gerne haben möchte, ehrlich gesagt.
Ja, und daher kann es sinnvoll sein, Kollagen auf andere Weise zu supplementieren. Zum Beispiel auch, um sich energiegeladen oder generell vitaler zu fühlen. Das Kollagen Plus Pulver von Glow 25 lässt sich gut in warmen, aber auch kalten Getränken auflösen. Da reichen auch schon 15 Gramm täglich im Glow-Kaffee. und man schmeckt und riecht es nicht im Getränk.
Collagen Plus besteht übrigens aus hochwertigem Kollagenhydrolysat plus Vitamin C, Zink und Biotin. Das Ganze wird auch hier in Deutschland abgefüllt und regelmäßig geprüft. Und wenn ihr Collagen Plus auch mal ausprobieren möchtet, dann nutzt gern unseren Rabattcode.
Denn mit dem Code Schwarze Akte, alles zusammen und kleingeschrieben, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Kollagenpulver von Glow25. Also das Wort Glow und die Zahl 25 dahinter. Dafür braucht ihr auch keinen Mindestbestellwert. Schaut gerne mal im Shop vorbei und informiert euch über die verschiedenen Produkte.
Den Code Schwarze Akte und den Link zum Shop findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Vielen Dank an Glow25 für die Zusammenarbeit.
Werbung Ende.
Als der Arzt die Leiche seziert, entdeckt er noch weitere merkwürdige Details am Hals der Toten. Denn ihm fällt am Schildknorpel im Kehlkopf eine kleine Blutung auf. Außerdem kann er feststellen, dass die Oberseite des Knorpels gebrochen ist. Und für den Arzt ist sofort klar, als die Frau diese Verletzung erlitten hat, da hat sie noch gelebt. Und für diese Art der Verletzung gibt es nur eine einzige Erklärung. Jemand hat seine Hände um den Hals der Frau gelegt und kräftig zugedrückt. Laut seinen Untersuchungen wurde die Tote also gewürgt.
Ob die Frau durch dieses Würgen erstickt ist, kann Dr. Simpson nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber ein Bombenopfer ist die Tote mit Sicherheit nicht. Die tote Frau wurde mit großer Wahrscheinlichkeit ermordet. Mit seinen Ergebnissen geht er direkt zur Polizei. Er glaubt, dass die Frau während der Zeit der Bombenangriffe ermordet und dann im Keller der Kapelle versteckt wurde, um sie als Opfer der Bomben auszugeben. Ihr Mörder entfernt dann noch ihre Arme und Beine, um zu verhindern, dass die Frau identifiziert werden kann.
Für Dr. Simpson ist klar, dass jemand das Chaos der Bombenangriffe ausgenutzt hat, um einen Mord zu begehen. Das Chaos des Krieges ausnutzen, das tun viele. Neben dem Blitzspirit der Londoner gibt es jene Menschen, die nur Minuten nach den Bombenangriffen in die zerstörten Häuser gehen und mit den Wertsachen wieder verschwinden. In der ZDF-Dokumentation namens Murderous History, da beschreiben Historiker sogar, wie einige Leute den verschütteten Überlebenden unter den Trümmern die Ringe von den Fingern abziehen, anstatt ihnen zu helfen.
Die Kriminalitätsrate steigt laut der Doku in der Zeit damals um wahnsinnige 57%. Und gleichzeitig gibt es immer weniger Polizisten, denn viele werden von der Armee eingezogen. Das bedeutet also, dass es viel einfacher ist, mit einem Verbrechen ungestraft und unentdeckt davonzukommen.
In dieser Zeit beginnt Scotland Yard, also die Ermittlung im Mordfall der toten Frau aus der Kapelle. Und die wichtigste Frage ist gleichzeitig auch fast die schwierigste. Denn wer ist diese Frau überhaupt? Es gibt keine Fingerabdrücke, keine Kleidungsstücke oder Hinweise, die am Fundort der Leiche gefunden wurden. Die Polizei weiß nur, dass sie eine Frau mittleren Alters suchen, die dunkelbraune bis graue Haare hat und wahrscheinlich vor 12 bis 18 Monaten verschwunden ist. Der Polizei bleibt nichts anderes übrig, als alle vermissten Anzeigen durchzugehen, die in dieses Profil passen. Und das sind sehr, sehr viele.
Es dauert mehrere Wochen. Die Polizisten kontaktieren Familien von vermissten Frauen, um ihre Ermittlungen weiter einzugrenzen.
Währenddessen ist der Mord in der lokalen Zeitung noch gar kein Thema. Durch den Krieg gab es weniger Papier, was gleichzeitig auch dünnere Zeitungen bedeutet. Auf den Titelseiten stehen die neuesten Entwicklungen des Zweiten Weltkrieges. Die lokale Kriminalitätsberichterstattung ging stark zurück, weswegen es aus dem Jahr 1942 keine Artikel über diesen Fall gibt. Das wird sich aber in ein paar Monaten schon ändern, denn die Ermittler stoßen in der Vermisstenkartei auf die Akte einer gewissen Rachel.
Ihr Profil passt zu der Toten. Rachel ist 47 Jahre alt, als sie verschwindet. Sie hat dunkelbraune, fast schwarze Haare, die grau durchzogen sind, hat eine normale Figur und laut Vermisstenakte trägt sie einen Zahnersatz. Rachel wurde zuletzt am 11. April 1941 im Osten von London gesehen. Das ist 15 Monate vor dem Leichenfund. Zeitlich passt Rachels Verschwinden also zu den Autopsieergebnissen von Dr. Simpson. Rachel wird einen Tag nach ihrem Verschwinden, am 12. April 1941, offiziell von ihrer Schwester Polly als vermisst gemeldet. Es ist die Zeit der Bombenangriffe auf London und die Polizei macht Polly damals nicht viele Hoffnungen, dass sie ihre Schwester Rachel finden werden.
Aber natürlich versucht die Polizei trotzdem, Rachel ausfindig zu machen. Im Buch des Autors Neil Root, das heißt The Murder Gang, da werden die ersten Ermittlungen nach Rachels Verschwinden beschrieben. Und dabei fällt direkt etwas Merkwürdiges auf. Denn Rachels Tasche wird am 12. April 1941, dem Tag, an dem ihre Schwester sie als vermisst meldet, nämlich gefunden. Und zwar auf der Theke eines Postamts in einem Ort 50 Kilometer südlich von London. In der Tasche ist ihr Ausweis und ein für damalige Zeit sehr wichtiges Buch mit Coupons für Lebensmittel. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind haben nämlich wegen des Krieges in Großbritannien so ein Buch bekommen, um die Marken gegen Lebensmittel wie Zucker, Fleisch und Käse eintauschen zu können. Dass Rachel ihre Tasche mit diesen wichtigen Gegenständen einfach so in einer Postfiliale stehen lässt, das ist doch mehr als merkwürdig.
Außerdem erzählt Polly, dass ihre Schwester Rachel nie in dieser Gegend unterwegs gewesen sei. Die Polizei kann auch keine Verbindungen von Rachel dorthin ermitteln. In Rachels Akte steht aber auch, dass sie schon einmal als vermisst gemeldet wurde und dann in einem Krankenhaus in London wieder auftauchte, ohne jegliche Erinnerung. Die Ermittler halten es kurz nach Rachels Verschwinden für möglich, dass sie einfach weggelaufen sein könnte und die Stadt auf eigene Faust verlassen hat. In Rachels Tasche auf dem Postamt werden nämlich auch zwei Zugtickets gefunden, die auf den Tag nach ihrem Verschwinden abgestempelt sind. Das könnte darauf hindeuten, dass Rachel mit einem Zug aus London weggefahren ist. Vielleicht wollte sie ein neues Leben beginnen, weit weg von den Bombenangriffen auf die Hauptstadt.
Die Polizei schaut sich Rachels Familie also näher an. Was hätte sie in London gehalten? Ihre Eltern und Geschwister leben dort. Ihr Ehemann ist oft auf See und der gemeinsame Sohn ist schon erwachsen und als Soldat in der Armee. Die Ermittler schließen daraus, dass Rachel viel allein zu Hause ist und halten es für möglich, dass sie die Stadt einfach verlassen wollte.
Ihre Schwester Polly ist da aber ganz anderer Meinung. Polly ist überzeugt, dass Rachel etwas zugestoßen sein muss. Auch weil Polly in ihrer verzweifelten Suche nach ihr verschiedene Hellseher befragt. Ein Medium sagt ihr, dass Rachel nicht mehr lebt, sondern niedergeschlagen und erwürgt worden sein soll. Das sind für die Polizei natürlich keine Beweise, aber Polly besucht die Ermittler regelmäßig, um den Druck auf die Suche nach ihrer Schwester zu erhöhen. In einer Polizeiakte steht, dass sich Polly in knapp einem Jahr 20 Frauenleichen angesehen hat, aber keine davon war ihre Schwester. Die Suche nach Rachel wird sogar in der Presse mehrmals Thema, obwohl damals viele Menschen vermisst werden. Rachels Foto taucht innerhalb der 15 Monate ihres Verschwindens insgesamt 3-mal in der News of the World auf. Aber die Suche nach Rachel bleibt erfolglos.
Ihre Schwester Polly macht nicht nur bei der Suche nach Rachel Druck, sondern lenkt die Polizei auch auf eine ganz gezielte Spur. Polly und ihre Familie sind nämlich fest überzeugt, dass Rachels Ehemann etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Polly schreibt der Polizei im Januar 1942 einen Brief. Das ist ungefähr 10 Monate nach dem Verschwinden und 6 Monate vor dem Fund der Leiche. Darin schreiben Pollys Anwälte, dass die ganze Familie überzeugt ist, dass ihr Ehemann Rachel umgebracht hat.
Rachel ist mit einem Mann namens Harry verheiratet. Harry ist 48 Jahre alt, ein kleiner, gut gebauter Typ mit dunklem Haar. Er arbeitet als Steward auf großen Kreuzfahrtschiffen. Rachel und Harry heiraten 1920, da sind beide Ende 20. Das Paar wird von einem Heiratsvermittler zusammengebracht. Es ist also eine arrangierte Ehe. Das war für jüdische Paare damals oft normal. Die Ehe läuft aber alles andere als normal. Die beiden ziehen nach ihrer Hochzeit in eine gemeinsame Wohnung, aus der Harry aber schon nach 3 Tagen wieder auszieht. Die beiden streiten viel, versuchen aber laut Autor Neil Root, sich immer wieder zusammenzuraufen. Sie leben immer mal wieder zusammen, dann wieder getrennt und bekommen schließlich 1921 einen gemeinsamen Sohn, Stanley.
Danach ist die Ehe aber endgültig vorbei. In der schon vorhin benannten ZDF-Doku Murderous History, da wird auch von Gewalt in der Beziehung der beiden berichtet. Harry soll Rachel häufig geschlagen haben. Die beiden trennen sich und haben dann nur sehr wenig Kontakt. Auch Vater und Sohn sehen sich nicht. Der gemeinsame Sohn Stanley würde seinen Vater auf der Straße noch nicht mal erkennen und habe seit seiner Kindheit auch gar nicht mehr mit ihm gesprochen. Das zeigt, wie wenig Kontakt das Paar eigentlich noch miteinander hat.
Der einzige Kontakt, den die beiden noch haben, ist rein juristisch. Denn Rachel zeigt Harry an, damit er Unterhalt für Stanley zahlt. Harry soll ihr pro Woche eine bestimmte Summe vor Gericht hinterlegen, die Rachel dann dort abholen kann. Wie viel Harry zahlen muss, ist in den Quellen unterschiedlich angegeben. Von einem Pfund in britischen Zeitungen bis 20 Dollar in US-amerikanischen Artikeln ist alles dabei. Was aber alle berichten, Harry zahlt oft gar nicht. Deswegen kommt es immer wieder zu Konflikten und Harry verbringt häufig Wochen im Gefängnis, weil er keinen Unterhalt für seinen Sohn zahlt.
Wegen dieses Streits ist Rachels Familie überzeugt, dass Harry auf jeden Fall was mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Auch für die Ermittler hat er damit ein klares Motiv. Denn eigenartigerweise bezahlt Harry seit Rachels Verschwinden den Unterhalt für den gemeinsamen Sohn jede Woche zuverlässig bei Gericht ein. Dieses Geld wird aber nie von Rachel abgeholt.
Die Polizei verhört Harry mehrmals. Er macht aber jedes Mal die gleiche Aussage, ist ruhig und offenbar gar nicht besorgt oder aufgeregt, dass Rachel verschwunden ist. Laut Harry hat er Rachel zuletzt am 11. April 1941, dem Tag ihres Verschwindens, gesehen. Er erzählt, dass sie sich am Nachmittag in der Nähe seiner Wohnung getroffen hätten. Auf dieses Treffen habe Rachel bestanden. Laut Harry haben sie sich dann abends auf einen Tee getroffen. Rachel habe sich versöhnen wollen und sei bedrohlich und fast hysterisch gewesen, als er sie zurückgewiesen habe. Dann sei Rachel gegen 18.10 Uhr gegangen. Danach habe er sie nicht mehr gesehen.
Harrys Version ist also folgende. Rachel hätte ihn belästigt. Er erzählt den Ermittlern auch, dass seine Frau verrückt geworden sei und etwas mit einem anderen Mann gehabt hätte. Für den Autor Neil Root ist klar, welche Strategie Harry damit verfolgt. Denn er will Rachel als instabil darstellen. Als Frau, die sich mit ihm versöhnen will und gleichzeitig aber mit einem anderen Mann eine vermeintliche Affäre hat.
Aus den Akten von damals wird klar, dass die Polizei Harry schon nach dem Verschwinden von Rachel im Visier hatte, aber es gab einfach keine Beweise gegen ihn. Aber jetzt gibt es eine Leiche. Und Harry wäre ein guter Kandidat für den Hauptverdächtigen.
Wenn es denn wirklich die Leiche von Rachel ist? Denn genau diese Frage ist ja immer noch nicht endgültig geklärt. Mittlerweile ist es August 1942. Auch 5 Wochen nach dem Fund der Leiche in der Kapelle sprechen nur Indizien für die Identität der Toten, aber keine Beweise. Und an der Stelle kommt der Gerichtsmediziner Dr. Simpson wieder ins Spiel. Er hat nämlich eine, für die damalige Zeiten, bahnbrechende Idee. Denn er bittet eine Fotografin um Hilfe.
Mary Newman arbeitet an einer Klinik in London im Bereich der forensischen Fotografie. Diese Wissenschaft ist in den 40er Jahren noch so neu, dass sie vor Gericht womöglich gar nicht anerkannt werden könnte. Was Mary macht, ist Folgendes. Sie bittet Polly um ein Foto von ihrer Schwester Rachel. Polly stellt ihr daraufhin einen Schnappschuss aus einem Urlaub zur Verfügung. Mary kopiert dann ein Bild des Schädels der Leiche über das Foto von Rachels Gesicht, um zu schauen, ob beides zusammenpasst.
Diese Technik kam erst vor wenigen Jahren, nämlich 1936, bei einem anderen Fall in England zum Einsatz, bei dem 2 Frauen ermordet und so verstümmelt wurden, dass sie fast unkenntlich waren. Ein Gerichtsmediziner legte damals Röntgenaufnahmen der Schädel über die Fotos von vermissten Frauen, um so die Leichen zu identifizieren. Dabei werden dann bestimmte anatomische Merkmale, wie zum Beispiel Augenhöhlen, Nasenform, Mund- und Kinnregion analysiert. Wenn die Gesichtsmerkmale mit dem Schädel übereinstimmen, kann so eine Person eben identifiziert werden. Heute gibt es natürlich die DNA-Technik, die viel präzisere Ergebnisse liefert. Aber damals war das eben viel schwieriger, Leichen zu identifizieren.
Als die Fotografin den Schädel der Leiche und Rachels Foto übereinander legt, sind sie und Dr. Simpson einer Meinung. Das ist hundertprozentig Rachel. Ihr könnt euch das Bild auch selbst anschauen. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Aber Achtung, ich find's ehrlich gesagt ein bisschen creepy.
Ja, ich find's auch ein bisschen verstörend fast schon, oder?
Und ich meine, auch wenn sie jetzt diese Möglichkeit haben, das technisch irgendwie nachzuweisen, dass es sich hier doch um Rachel handeln könnte, muss ich sagen, bin ich natürlich auch sehr froh, dass wir denn heutzutage sowas wie DNA haben, wo man wirklich nochmal ganz sicher gehen kann.
Auf jeden Fall. Wenn ich mir das Bild so anschaue, dann gut, also ich kenne kein anderes Foto von Rachel, ich habe kein Bild vor Augen wie ihre Schwester, aber ich könnte jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, das passt für mich überein, oder?
Auf jeden Fall.
Was vor allem, glaube ich, heraussticht aus diesem Foto, sind die leeren Augenhöhlen, die man jetzt im Gesicht der Frau erkennt, die ja von dem Schädel eigentlich stammen, ne? Die leeren Augenhöhlen des Schädels. Und das lässt dieses Bild irgendwie so unmenschlich fast schon wirken.
Ich finde, das führt einem auch wieder so ein bisschen vor Augen, womit auch wirklich Polizisten einfach zu tun haben. Ja, generell Kriminologen, alle, die mit dem Tod zu tun haben, dass sie sich sowas so häufig einfach anschauen müssen.
Ja, und wie schlecht ja auch damals einfach die Möglichkeiten waren, bestimmte Dinge herauszufinden. Also wie gut wir mehr als 100 Jahre später ausgestattet sind. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, die Technik, mit der wir viele Dinge eben jetzt nachweisen können und mit ja welchen simplen Methoden die Ermittler damals einfach zurechtkommen mussten, das ist schon echt krass. Gerade weil wir ja auch häufiger in der schwarzen Akte darüber sprechen, dass die Polizeiarbeit in der Vergangenheit schlampig war oder sehr lange gedauert hat, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass die Möglichkeiten auch einfach sehr, sehr begrenzt waren. Vielleicht wurde da auch wirklich mal schlampig gearbeitet, das will ich jetzt hier gar nicht schönreden. Aber gerade wenn man sich dieses Bild anschaut, dann finde ich das schon eine starke Leistung, dass man die Identität auf Grundlage dessen festgelegt hat. Weil diese neue Technik aber womöglich vor Gericht gar nicht anerkannt werden könnte, machten sich die Polizisten damals eben auf die Suche nach Rachels Ärzten. Denn vor allem ein Zahnabgleich würde ja ein zuverlässiges Ergebnis bedeuten, auch vor Gericht.
Zunächst machen die Ermittler aber Ärzte in einem Krankenhaus aus, die Rachels Foto wiedererkennen. Rachel war offenbar vor einiger Zeit da, wegen eines Tumors in ihrer Gebärmutter. Sie wollte keine Operation und ist wieder gegangen. Ein weiteres Indiz, dass die tote Rachel ist. Denn bei der Autopsie hat Dr. Simpson in der Gebärmutter ja einen Tumor gefunden.
Die Polizei hat bei der Suche nach Rachels Zahnarzt dann aber nochmal Glück. Denn sie können ihren Zahnarzt tatsächlich ausfindig machen. Und der hat sehr detaillierte Unterlagen von all seinen Patienten. Auch in Rachels Akte sind ihre Zähne, Füllung und Merkmale genauestens beschrieben. Als sich der Zahnarzt die Aufnahmen der Leiche anschaut, da ist er sofort überzeugt, das ist Rachel. Der Zahnarzt erkennt nämlich eine bestimmte Zahnwurzel im Oberkiefer, die gerade auf dem Weg an die Oberfläche war. Vielleicht ein Weisheitszahn. Das ist auf einem Röntgenbild des Schädels erkennbar und war bei Rachel genauso. Außerdem erkennt der Zahnarzt seine Arbeit, denn in den Zähnen am Oberkiefer der Toten gibt es Füllung. Und der Arzt ist sich sicher, dass diese Füllungen von ihm stammen.
Damit ist Wochen nach dem Leichenfund endlich klar, die Tote in der Kapelle ist tatsächlich Rachel. Und damit wird ihr Ehemann Harry zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Bevor die Ermittler Harry zur Befragung auf die Wache holen, gehen sie nochmal alle Fakten durch. Rachel wurde im Jahr 1941, also vor 15 Monaten, ermordet. Und ihre Überreste wurden vor wenigen Wochen im Jahr 1942 in der Kapelle gefunden. Ihr Ehemann Harry ist verdächtig, denn er hat ein klares Motiv: den Streit um den Unterhalt für den gemeinsamen Sohn. Konkrete Beweise gibt es gegen Harry aber noch nicht. Deshalb schauen sich die Polizisten die abgebrannte Kapelle nochmal genauer an. Hatte Harry eine Gelegenheit, Rachel dort umzubringen?
Für einen Mörder ist der Ort und die Zeit perfekt. Während der Bombenangriffe auf London ist es ja besonders nachts gefährlich. Nicht nur wegen der Angriffe aus der Luft. Denn um für die Bomber der Luftwaffe unsichtbar zu sein, werden nachts in London alle Lichter gelöscht. Aus den Wohnhäusern darf kein Licht durch die Fenster scheinen und auch die Straßenlampen werden nachts abgeschaltet. Es ist so dunkel, dass man in der Innenstadt Londons seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht. Einige Anwohnerinnen und Anwohner verlaufen sich sogar in der Dunkelheit in ihre eigene Nachbarschaft.
Diese Dunkelheit ist für die Menschen in der Stadt gefährlich. 1941 kommt es zum Beispiel zu deutlich mehr Verkehrsunfällen und deutlich mehr Kriminalität. Der sogenannte Blackout Ripper bringt in der Zeit 4 Frauen um. Auch Rachels Mörder hat das Chaos des Krieges eiskalt ausgenutzt. Die Polizei vermutet, dass ihre Leiche in der Kapelle als Bombenopfer identifiziert werden sollte.
Die Ermittler gehen die Bombenangriffe aus dem Frühjahr 1941 durch und stellen fest, dass in der Zeit von Rachels Verschwinden, also rund um den 11. April 1941, keine Angriffe auf London stattgefunden haben. Die Kapelle wurde zwar mehr als 20 Mal von Bomben getroffen, aber eben nicht in der Zeit, in der Rachel verschwunden ist. Neben den merkwürdigen Verletzungen kann Rachel also gar nicht im Bombenhagel gestorben sein, denn es gab zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ja keine. Und dann machen die Ermittler eine weitere Entdeckung. Die Kapelle ist zwar zerstört und sieht auch aus wie ein abgebranntes Gebäude nach einem Bombenangriff, aber laut Zeugen hat es in der Kirche im April 1941 schon einmal gebrannt. Und zwar exakt zum Zeitpunkt von Rachels Verschwinden.
Die Ermittler holen die Akte über den Vorfall aus dem Archiv. Am 16. April 1941, 5 Tage nach Rachels Verschwinden, hat es in der Kapelle gebrannt. Zeugen berichten von Rauch in der Kapelle und in der benachbarten Schule. Gegen 3.23 Uhr morgens wird das Feuer dann den Behörden gemeldet. Schon allein das ist ungewöhnlich, denn dafür gibt es eigentlich die sogenannten Firewatchers, die Brandwächter. Das sind Brandwachen in den Londoner Vierteln und Nachbarschaften, die in ihren Gebieten nach Feuern Ausschau halten und der Feuerwehr melden sollten.
Und die Tatsache, dass das Feuer in der Kapelle im April 1941 nicht von einem Wächter, sondern von Anwohnern aus der Gegend gemeldet wurde, das ist schon ungewöhnlich. Das Löschen dauert mehr als eine Stunde. Der Pfarrer der Kapelle schaut sich am Morgen die Ruine an und fragt sich, wieso in den Ruinen überhaupt ein Feuer ausbrechen konnte. Es gibt nur Steine und nichts Brennbares mehr dort. Der Pfarrer findet in der Kapelle aber eine abgebrannte Matratze. Die gehört dort eigentlich gar nicht hin. Er vermutet, dass jemand mit der Matratze absichtlich versucht hat, die Kirche anzuzünden. Bevor er das der Polizei melden will, spricht er aber mit dem Brandwächter, denn er will herausfinden, warum der das Feuer nicht gemeldet hat.
Der Brandwächter in der Gegend ist für das Gebäude gegenüber der Kirche zuständig. Und als der Pfarrer ihn nach dem Feuer fragt, sagt der, dass es schon seit 1.30 Uhr morgens Rauch in der Kapelle gegeben habe. Der Pfarrer versteht die Welt nicht mehr und will wissen, warum der Brandwächter das nicht gemeldet habe. Schließlich bekommt er einen guten Lohn, um die Stadt vor Bränden zu schützen.
Der Brandwächter soll darauf sowas geantwortet haben wie: Ja schon, aber ich soll ja Feuer melden, die von Bomben entzündet werden und nichts anderes.
Nicht nur der Pfarrer fällt bei dieser Aussage fast vom Glauben ab. Als er der Polizei davon erzählt, finden sie den Brandwächter mehr als verdächtig. Als die Ermittler in der Akte den Namen des Brandwächters lesen, wird ihnen aber einiges klar. Denn bei ihm handelt es sich um niemand Geringeres als Harry, Rachels Ehemann.
Rachels Ehemann Harry ist also der Firewatcher für die Nachbarschaft der Kapelle. Er soll laut Autor Neil Root, genauer gesagt eine Anwaltskanzlei gegenüber der Kapelle bewachen, meldet aber das Feuer in jener Nacht nicht. Als die Ermittler die Polizisten von damals zu dem Feuer befragen, da zeigen die ihnen ein Foto von Harry. Und ein Polizist erinnert sich, dass er genau diesen Mann damals an oder in der Kirche gesehen hat. Aber eine Leiche oder Überreste von Rachel finden sie damals nicht.
Damit ist aber klar, Harry hat eine direkte Verbindung zum Fundort von Rachels Leiche. Mit diesen Ermittlungsergebnissen wird Harry zum Verhör auf die Wache bestellt. Mittlerweile ist es Ende August 1942, 6 Wochen nach dem Fund von Rachels Leiche. Harry bleibt weiter bei seiner Aussage, dass er nichts mit Rachels Verschwinden zu tun habe. obwohl Harry bei der Befragung laut einer ZDF-Doku einen Fehler macht. Denn Harry weiß laut Polizei offiziell noch gar nicht, dass Rachel ermordet wurde. Aber er bittet die Polizei bei seiner Befragung um Stift und Papier und schreibt darauf: Ich verschweige keine Informationen über den Mord meiner Frau. Er schreibt von Mord, obwohl er wie gesagt noch nichts davon wissen dürfte, dass ihre Leiche gefunden wurde. Die Polizei ist überzeugt, dass sich Harry damit selbst verraten hat. Woher soll er sonst von dem Mord an Rachel wissen, wenn er nicht der Täter ist?
Werbung.
Uns ist es in unserem True Crime Podcast wichtig, dass wir in den Fällen nicht nur über die Täter sprechen, dass sie allein die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Wir wollen vor allem den Opfern Respekt und Sichtbarkeit entgegenbringen, damit sie nicht vergessen werden.
Was ist aber, wenn niemand für das Opfer einsteht? Wenn jemandem etwas Schreckliches angetan wird und niemand seine Stimme nutzt, um Aufmerksamkeit auf das Verbrechen zu lenken? Eine Stimme für die erheben, die keine haben? Was ist, wenn Tieren furchtbare Dinge angetan werden? Werden diese Verbrechen dann einfach so unter den Tisch gekehrt?
Genau das möchte der WWF Deutschland mit seinem neuen Podcast verhindern. Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein True Crime Podcast über Wildtierverbrechen, die nicht etwa weit entfernt auf anderen Kontinenten passieren, sondern genau hier bei uns in Deutschland. Ihr habt sicher alle schon mal vom WWF gehört und kennt das Logo mit dem Panda. Der WWF ist eine bekannte Arten- und Naturschutzorganisation.
Im neuen Podcast führt in 6 abgeschlossenen Folgen der bekannte True Crime Podcaster Maximilian Pollux durch die Lebenswelt der stummen Leidtragenden aus dem Tierreich, die einem Verbrecher zum Opfer fallen. In jeder Folge wird ein separater Fall im Hörspiel-Style erzählt und es kommt ein Experte oder eine Expertin aus dem Netzwerk des WWFs zu Wort, der die Geschehnisse dann nochmal einordnet. Es geht darum, Aufklärung zu betreiben und mögliche Antworten zur Prävention von Wildtierkriminalität zu finden.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ersten Folge geht es zum Beispiel um den grausamen Mord an einer jungen Wölfin, die durch die Wälder der Oberlausitz streift. Hört da unbedingt mal rein. Den WWF-Podcast Silent Victims – Tiere reden nicht gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende. Harry wird am 28. August 1942 verhaftet. In der Anklage gegen ihn steht, dass er seine Frau ermordet und dann versucht habe, die Leiche anzuzünden, um zu verhindern, dass jemand sie identifiziert. Es sollte so aussehen, als wäre Rachel bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen.
4 Monate nach dem Fund der Leiche in der Kapelle kommt es in London zum Prozess. Im Gerichtssaal des Old Bailey wird Harry am 17. November 1942 beschuldigt, seine Ehefrau Rachel ermordet zu haben. Auch im Old Bailey sind die Spuren des Krieges noch bemerkbar, denn es sitzen nur 7 Geschworene in der Jury. Normalerweise sind es 12. Die Wissenschaftlerin Amy Bell beschreibt in ihrem Aufsatz »The Development of Forensic Pathology in London« die juristischen Hintergründe für den Prozess. Die Anklage stützt sich ganz auf Indizien, denn es gibt keine Zeugen oder direkten Beweise gegen Harry. Aber die Staatsanwaltschaft beruft den Gerichtsmediziner Dr. Simpson als Experten.
Mit allen Details erklärt Dr. Simpson den Geschworenen, wie er die Knochen der Leiche analysiert und wie er sie mit Rachel in Verbindung gebracht hat. Nicht nur Merkmale wie Geschlecht, Statur und Haarfarbe tragen zur Identifizierung bei. Dr. Simpson stellt der Jury auch die neue Fototechnik vor, bei der Rachels Foto über ein Bild ihres Schädels kopiert wurde. Außerdem zeigt er den Geschworenen den passenden Zahnabgleich. Zum Schluss fokussiert sich der Arzt auf die Todesursache und betont, dass Rachel nicht während eines Bombenangriffs gestorben sein kann, weil ihre Verletzungen, besonders am Kehlkopf, eine andere Geschichte erzählen.
Nach den wissenschaftlichen Ergebnissen geht es der Staatsanwaltschaft um Harrys Motiv. Die Anklage beschreibt Rachels und Harrys Ehe als zerrüttet, voller Streit und Trennungen und jahrelanger Gewalt gegen Rachel. Außerdem werden die unzuverlässigen Unterhaltszahlungen und Harrys Aufenthalte im Gefängnis vorgebracht. Dort musste er nämlich hin, wenn er das Geld nicht zahlte. Die Staatsanwaltschaft malt das Bild eines kaltblütigen Mannes, der versucht, einen Mord mit den Schrecken des Krieges zu vertuschen. Vor Gericht kommt auch ein weiterer Beweis ans Licht.
Denn als Harrys Wohnung durchsucht wird, finden die Ermittler dort Kopien von Zugtickets. Exakt dieselben Zugtickets, die in Rachels Tasche gefunden wurden, die ja jemand in einem Postamt außerhalb Londons stehen gelassen hat. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Harry versucht hat, eine falsche Spur zu legen.
Die Verteidigung von Harry versucht anzuzweifeln, dass die Leiche aus der Kapelle wirklich Rachel ist. Harrys Anwalt erklärt vor Gericht, dass die Tote auch ein Mitglied der Gemeinde gewesen sein könnte, die bei einem Bombenangriff getötet und zerstückelt wurde. Dabei hätten sich jederzeit Trümmer lösen können, die den Kehlkopf hätten verletzen können, so sagt es die Verteidigung.
In ihrem Artikel hält Wissenschaftlerin Amy Bell das für eine schlechte Verteidigung. Eine andere wäre besser gewesen. Die Forschung zu Bombenopfern des Krieges war 1942 noch in den Kinderschuhen und die Auswirkungen von Explosionen auf den menschlichen Körper noch nicht genug erforscht. Es sei ein außergewöhnlicher Zufall, dass die einzigen beiden Bereiche des Körpers, die Aufschluss über die Identität und Todesursache geben, noch erhalten seien. Also Kopf und Hals. Aber darauf fokussiert sich die Verteidigung nicht. Und Dr. Simpson ist für die Staatsanwaltschaft ein hervorragender und überzeugender Experte.
Auch Harry selbst kommt vor Gericht zu Wort und sagt: Ich möchte anmerken, dass diese Anklage gegen mich sehr schlecht erfunden ist. Deshalb sage ich nicht gerne gegen die Polizei aus. Aber ich behaupte, dass diese Mordanklage einfach durch die Vorlage von Fotos erfunden wurde. Wie der Daily Express schreibt, beschuldigt Harry auch die Polizei und sagt, dass die Ermittler ihn bei seiner Verhaftung und Befragung eine Stunde lang allein gelassen hätten. Außerdem hätten sie ihn erpresst, bedroht und ein Gedicht über Gerechtigkeit vorgelesen.
Diese Verteidigungsstrategie kommt bei der Jury nicht an. Nach nur 20 Minuten sprechen sie Harry wegen Mordes schuldig. Und darauf gibt es damals nur eine Strafe: den Tod. Als der Fall vor dem Old Bailey verhandelt wird, werden auch die ersten großen Artikel in der Presse über Rachels Tod veröffentlicht. Für Autor Neil Root hat das einen Grund. Es geht um die gleichzeitige Faszination und die Abscheu für Harry, der den Krieg benutzt hat, um einen Mord zu vertuschen. Und auch die Wissenschaft, mit der Rachels Leiche identifiziert wurde, interessiert die Menschen. Im Daily Express steht am 18. November 1942 die Überschrift: Wer war sie? Der Jury werden Fotos von Leben und Tod gezeigt. Und am 19. November 1942 schreibt der Daily Express: Von einer Frau erstelltes Todesbild. Nach der Ruxton-Falltechnik.
Die Öffentlichkeit ist also besonders fasziniert von den wissenschaftlichen Beweisen des Prozesses. Das zeigen die vielen Artikel dazu eindeutig. Wissenschaftlerin Amy Bell betont, dass im Fall von Rachel forensische Beweise klar und verständlich präsentiert wurden, sodass die Jury und auch die breite Öffentlichkeit sie verstehen. Ganz besonders spannend ist, dass dieser Prozess den Menschen auch Hoffnung und Vertrauen gegeben hat. Viele Menschen hatten während des Kriegs Angst vor Kriminalität, die nicht aufgedeckt wurde. Laut Amy Bell kann Dr. Simpson damals viel Werbung für die forensische Pathologie machen und gewinnt das Vertrauen der Bevölkerung in sich und die Justiz zurück.
Die Justiz beschäftigt sich nochmal ganz kurz mit Rachels Fall, denn Harry geht gegen seine Verurteilung vor. Die Berufung wird aber abgelehnt, weswegen Harry am Morgen des 27. Januar 1943, fast 2 Jahre nach Rachels Verschwinden, zum Galgen geführt wird. Kurz vorher gesteht er dann doch noch den Mord an seiner Frau und gibt zu, dass er sie aus dem Weg räumen wollte, weil sie ihn wegen des Unterhalts für den gemeinsamen Sohn so genervt habe. Um 8 Uhr morgens wird Harry gehängt.
Die Autopsie seiner Leiche macht niemand Geringeres als Dr. Simpson. Er wird in den Jahren danach einer der führenden Experten der forensischen Pathologie in Großbritannien und gilt als einer der Begründer der modernen forensischen Medizin.
Und damit schließen wir die Akte für heute. Mich würde, weil wir haben es ja auch anfangs diskutiert, ganz besonders heute auch interessieren, was ihr generell dazu sagt, was euch mehr interessiert, so historische Fälle oder dann eher doch die neueren. Und natürlich auch, was ihr von dem heutigen Fall gehalten habt. Schreibt uns das gerne, entweder direkt über Spotify, über Podimo oder bei Instagram. Und worüber wir uns sowieso immer freuen, sind, wenn ihr uns positive Bewertungen hinterlasst. Immer gern die Sternchen verteilen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.